Und die Kontrolle über Taiwan wäre für China ein echter Gamechanger.
Taiwan ist so chinesisch, wie Australien britisch ist.
Ja, und diese kleinen Mikrochips, die könnten einen großen Einfluss auf die mögliche militärische Eskalation zwischen China und Taiwan haben.
Disarm. Friedensgespräche.
Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
Fast wöchentlich hören wir von Spannungen und Säbelrasseln zwischen China und Taiwan. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Droht Taiwan wirklich vom großen Nachbar annektiert zu werden? Wer verletzt da eigentlich wessen Hoheitsgebiet? Was haben die USA damit zu tun? Und wie hoch ist die Kriegsgefahr dort wirklich?
Und eins kann ich euch gleich sagen, es ist alles komplizierter, als wir dachten. Auch die Opiumkriege, Mikrochips und Sun C spielen eine ganz wichtige Rolle heute.
Jan, ist es nicht eigentlich immer noch mal komplizierter?
Ja, eigentlich jedes Mal, ne? Aber ich finde, am Ende versuchen wir das ja immer noch ein bisschen runterzubrechen, dass man es auch nebenbei beim Kochen noch hören kann.
Ja, das stimmt. Und ich hoffe auch, dass es heute mal so einen ganz guten Überblick gibt und würde deshalb erstmal anfangen mit einem Blick auf die Weltkarte. China, das wisst ihr, ganz rechts auf dem asiatischen Kontinent mit einer langen Küste zum Pazifik hin. Und ziemlich weit im Süden, fast schon auf Höhe Hongkong, liegt 160 Kilometer von der Küste die Insel Taiwan. Und die ist ziemlich groß, da leben 23 Millionen Menschen.
Und der Kern des Konfliktes liegt eigentlich am Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949. Da zogen die kommunistischen Truppen unter Mao Zedong in Peking ein und riefen die Volksrepublik aus. Die Nationalisten zogen sich auf die Insel Taiwan zurück und seitdem regiert die KP, die Kommunistische Partei China, das gesamte Festland, nicht aber auf der Insel.
Jan, jetzt sag mal China.
Ja, China. Ich habe schon letztes Mal so drüber gelacht irgendwie. Wir haben immer im Wechsel China und China gesagt.
Ja, aber es ist das Gleiche gemeint, ne? Ich habe das jetzt echt nochmal gegoogelt. In Süddeutschland, und ich komme ja aus der Nähe von Tübingen, und auch in Österreich und der Schweiz ist China so der Standard, ne? Und im Norden wohl China. Hört sich für mich immer noch ein bisschen befremdlich an. Aber die Tagesschau sagt China mit
Echt jetzt? Also ich habe mein Leben lang China gesagt oder auch Chemie und dachte immer, China ist ein Sprachfehler. Gut, aber es, also in Ordnung, bleibe ich bei China. Also nach 1949 gab es zwei getrennte Regierungen. Auf der einen Seite das Festland, kommunistische Revolution, Volksrepublik China. Das ist das, was wir heute China nennen. Auf der Insel Taiwan, die geflüchteten Nationalisten, die nannten ihr Reich dann Republik China bis heute. Also Volksrepublik Festland, Republik Insel.
Von Anfang an galt für beide Seiten das Ein-China-Prinzip. Es gibt nur ein einziges China, Festland und Taiwan zusammen. Ein Land und wir sind die legitime Regierung. Das sagen dann am Anfang eben beide Seiten. Das heißt aber auch, dass andere Länder nur eins der beiden offiziell anerkennen konnten.
Tja, und tatsächlich, also nach 1949, haben die meisten Länder der Welt noch Taiwan anerkannt. Aber das Ungleichgewicht zwischen den beiden ist einfach zu groß. Weißt du, Volksrepublik China hat, ich glaube, 40 Mal so große Bevölkerung wie die Insel. Das ist eine Atommacht und saß dann irgendwann am längeren Hebel. 1971 musste Taiwan echt die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen aufgeben. Bis heute haben sie da keinen Sitz, weil China, also die Volksrepublik, bis heute knallhart sagt, es gibt nur ein China. Und dann gibt es noch diese kleine Insel, die heißt Taiwan, aber es gibt kein Land namens Taiwan.
Und das finde ich ja mega spannend, ne? Weil ich wusste jetzt vor dieser Recherche hier gar nicht, dass Taiwan eben als erstes so offiziell anerkannt worden ist von den meisten Staaten. Aber heute erkennt auch Deutschland Taiwan nicht offiziell an. Und es gibt zum Beispiel in Taiwan auch keine Botschaft, sondern nur das Deutsche Institut Taipei. Das arbeitet dann wie so eine Botschaft, ist aber keine. Im Namen darf nicht mal das Wort Taiwan vorkommen, das würde China nämlich nicht tolerieren. Und deswegen haben sie eben als Namen den Namen der Hauptstadt Taipei gewählt.
Gut, damit ist die Ausgangslage klar. Großes Land und kleine Insel leben nebeneinander her, haben beide Ansprüche aufeinander, aber lassen sich seit einigen Jahrzehnten doch so ziemlich in Ruhe. Das hat sich jetzt aber verändert. Und warum sich das verändert hat und was daraus folgt, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an.
Nochmal eins vorweg, weil es ja doch in dieser Folge wieder ein bisschen komplexer wird. Wenn ihr das Ganze in Ruhe nochmal nachlesen wollt, könnt ihr es in der aktuellen Ausgabe des NDs tun. Also der Ausgabe vom 14. Mai 2024 oder auch online. Und da haben wir nämlich diese Folge dieses Mal nochmal schriftlich zusammengefasst. Es wird heute um drei große Themen gehen. Der Konflikt zwischen China und den USA, der Konflikt zwischen China und Taiwan und drittens um die Halbleiterindustrie, die Mikrochips, die in Taiwan eine ganz wichtige Rolle spielen, auch als mögliches Schutzschild vor einem Krieg.
Ja, fangen wir mit China und den USA an. Das ist ein echter Weltmachtkonflikt, die aufstrebende Supermacht China gegen die alte Supermacht USA. Die USA haben das schon vor ein paar Jahren erkannt, dass ihr Status als einziger Supermacht eben nicht von den Taliban irgendwo in den Bergen oder vom Iran in Frage gestellt wird, sondern von China. Und deshalb hat es schon damals, als Barack Obama Präsident wurde 2010, einen ganz großen Schwenk in der US-amerikanischen Außenpolitik gegeben, eben weg von Europa, weg vom Nahen Osten und hin nach Asien. Das nannte sich und heißt bis heute auch in den USA so Pivot to Asia, der Schwenk nach Asien. Das heißt jetzt nicht, dass die USA in Europa alles abgebrochen hätten, aber es war schon ein richtig deutlicher Wechsel im Fokus der Außenpolitik. Pivot to Asia, damit war auch die Konkurrenz zu China und die Einhegung von China ganz klar die absolute Nummer eins in der US-amerikanischen Außenpolitik.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz was aus der letzten Folge von Disarm wieder rausholen. Da ging es ja um Auf- und Abrüstung. Der wirtschaftliche Aufschwung Chinas in den letzten Jahrzehnten ging halt auch mit einer massiven Aufrüstung einher. China hat 29 Jahre in Folge den Militäretat erhöht und ist mittlerweile mit großem Abstand die Nummer 2 der Weltmilitärmächte. Die USA ist die Nummer 1, deren Militäretat ist aber nochmal ein ganzes Stück deutlich höher als von China.
Also, wir haben jetzt zwei hochgerüstete Länder, die wirtschaftlich in großer Konkurrenz zueinander stehen. Die haben noch nicht ganz ein militärisches Gleichgewicht, aber beide sind eben auch Atommächte. Und deshalb halte ich persönlich das für wenig wahrscheinlich, dass die sich gegenseitig direkt angreifen. Aber wie im Kalten Krieg gibt es hier natürlich auch Stellvertreterkonflikte.
Und Taiwan könnte einer davon sein. Wir haben für diese Folge mit einigen sehr spannenden ExpertInnen für China und Taiwan gesprochen. Einer davon ist Stefan Thoma. Er ist ziemlich bekannter deutscher Schriftsteller, der seit vielen Jahren in Taiwan lebt und jetzt aktuell ein Sachbuch genau zu unserem heutigen Thema, also dem China-Taiwan-Konflikt, veröffentlicht hat. Das erscheint im September bei Surkamp mit dem Titel »Schmales Gewässer, gefährliche Strömung«.
Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Gesprochen haben wir auch mit dem deutschen Journalisten Felix Lee, der seit vielen Jahren den China Table macht. Das ist so ein täglicher Infodienst zu allen China-Themen. Beide, Felix Lee und Stefan Thome, haben uns auf eine Besonderheit in dem China-USA-Konflikt aufmerksam gemacht, die mir vorher überhaupt nicht klar war. Bei einer militärischen Konkurrenz zwischen den beiden Ländern hat China einen ganz besonderen Nachteil. Sie haben nämlich im Prinzip keinen ungehinderten Zugriff auf die Tiefsee, weil vor der gesamten Küste Chinas so eine Inselkette liegt, die wirklich komplett den Bogen spannt von ganz oben, von Japan im Norden, Südkorea, dann eine ganz lange Perlenkette von japanischen Inseln. Die sieht man echt erst, wenn man richtig nah ranzoomt, aber die letzte japanische Insel liegt wirklich nur ein paar Kilometer vor Taiwan und unterhalb von Taiwan geht es dann gleich weiter mit philippinischen Inseln. Eigentlich bis runter nach Vietnam. Das alles ist auf der Weltkarte gar nicht zu sehen. Man denkt, wenn man so auf so eine Karte guckt, wow, China direkt am Pazifik, hat freien Blick eigentlich bis rüber auf die USA. Aber ist nicht so. Da sind diese ganzen kleinen Inselchen davor.
Ja, Gracian, als du davon erzählt hast, dann musste ich halt erstmal bei Google Earth rein und rauszoomen. Das war mir vorher überhaupt nicht so klar, ne? Und all diese Länder, Japan, Südkorea, Taiwan, Philippinen und Vietnam, sind mehr oder weniger an die USA gebunden. Was natürlich auch so ein bisschen logisch ist. Wenn ich der kleine Nachbar eines riesigen Reichs wäre, dann würde ich ja auch mit einem anderen Riesenreich versuchen, mich so gut zu stellen, damit ich halt am Ende nicht ganz so alleine bin.
Ja, damit ist China auf eine Art eingekreist. Also jetzt nicht im Sinne von umzingelt und bedroht und kann jetzt von allen Seiten angegriffen werden, das nicht. Aber es liegt eben schon so diese lange Perlenkette von mit den USA verbandelten Staaten ganz eng um die chinesische Küste. Und das ist auch kein Zufall. Ich finde es überhaupt ganz spannend. Wir haben mit allen unseren Experten, wenn wir geredet haben, fiel irgendwann immer der Name Sun Tse oder Sun Tsi, wie auch immer das genau ausgesprochen wird. Das ist der große alte Meister der Kriegskunst und der Strategie. Der hat vor, ich glaube, 2700 Jahren ein Buch geschrieben, Die Kunst des Krieges. Ich meine, da haben wir hier in Hamburg echt noch auf den Bäumen gelebt. Und der hat ein Buch geschrieben, das jetzt 2700 Jahre später immer noch das absolute Lehrbuch für Strategie und Taktik ist. Und offenbar bis heute jegliches Denken in China oder auch Taiwan so durchdringt, dass alle, die sich da auskennen, immer Sun Tzu zitieren. Kanntest du den eigentlich?
Na, wenn ich so ganz ehrlich bin, hatte ich seinen Namen jetzt nicht so krass auf dem Schirm. Und ich muss auch sagen, so ich und Namen, ey, also ich kann vor Namen nicht zuordnen, dann zu, also zu den Schubladen. Aber die Kunst des Krieges, also das sagt man natürlich schon was.
Aber muss man sich echt merken, die Kunst des Krieges. Also selbst bei Greenpeace haben wir Schulungen gemacht, irgendwie, wo wir uns auch an Sun Tzu orientiert haben. Und ich selbst mache ja manchmal Kampagnen und so Strategieschulungen und arbeite auch immer mit so einem Sun Tzu-Zitat. Der hat einfach so grundlegende strategische Überlegungen angestellt, diese zeitlos klug. Und nicht nur im Krieg, sondern überhaupt in jeder Art von Strategie.
Ja, Jan, also dann will ich jetzt mal dein Lieblings-Sun Tzu-Zitat hören, bitte.
Das heißt so ungefähr, wenn du dich und deinen Gegner kennst, dann brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Soll heißen, also wenn du jetzt eine Kampagne machst, musst du genau wissen, wer ist dein Gegner, wo sind seine Stärken und Schwächen, wo sind deine eigenen Stärken und Schwächen. Wenn du das alles total gut auf dem Schirm hast, dann gewinnst du die Kampagne. Klar. Ganz einfach. Also nicht ganz so einfach, aber also das ist wirklich ein sehr kluger Gedanke, finde ich.
Wow, aber das passt ja eigentlich auch dann so zu unserem Podcast, oder? Den Krieg nachher nicht führen ist ja gut.
Ja.
Finden wir gut.
Ja.
Eine andere Gesprächspartnerin von uns war Professorin Mechthild Leutner. Sie war bis zu ihrer Emeritierung Sinologin an der FU Berlin. Sie macht deutlich, dass Sun Tzu im Denken der chinesischen Politik eine ganz wichtige Rolle spielt und einer der wichtigsten Grundsätze von Sun Tzu ist der Gedanke, dass der beste Krieg der ist, den du gar nicht führen musst.
Und Felix Li vom China Table sagt auch, dass das ganz, ganz typisch für China sei, die Sun Tzu-Strategie. Militärisch zu drohen, aber sein Ziel im besten Fall ohne Krieg zu erreichen. Durch Einkreisen, Unterwandern, Lücken füllen, wirtschaftlich einbinden und witzigerweise sieht er so eine Sun Tzu-Strategie auch bei den USA. Dieser Pivot to Asia, das ist auch Eingreifen von China, dem Weltmachtstreben Chinas Einhalt gebieten durch Verbündete in der Region.
Nun könnte man ja sagen, wo ist das Problem? Welthandel kann China ja trotzdem noch betreiben. Ist ja nicht so, dass da so ein wasserdichter Sperrgürtel rund um China liegt. Aber tatsächlich, und da sind sich die ExpertInnen ziemlich einig, wäre für China die Kontrolle über Taiwan ein echter Gamechanger. Das hat auch damit zu tun, dass heute die drei wichtigsten Zentren an der Küste liegen, also Peking, Shanghai, Hongkong. Da wollen sie eine Vorverteidigung haben, einen maritimen Puffer. Wenn sie Taiwan hätten, läge die chinesische Verteidigungszone ein paar hundert Kilometer weiter östlich und das strebt China eben an.
Und wichtig ist es vor allem für eine U-Boot-Flotte. Heute kann China kaum unbemerkt mit U-Booten bis kurz vor Kalifornien fahren, aber umgekehrt haben die USA die chinesische Küste in Sichtweite. Deshalb sucht China nach Möglichkeiten, da auszubrechen. Und die Kontrolle über Taiwan wäre für China ein echter Gamechanger. Es geht um den Konflikt zwischen zwei Supermächten.
Und da kommt es natürlich auch in China gar nicht gut an, wenn man sagen muss, wir sind eine Supermacht, aber wir sind halt eingekreist. Als Supermacht willst du nicht eingekreist sein. Stefan Thome sieht die größte Gefahr für eine militärische Eskalation in dem Moment, wo Chinas Wirtschaftswachstum zum Stillstand kommt. Noch wächst China und wird damit immer stärker. Warum sollten sie heute also militärisch ein Risiko eingehen, wenn sie morgen noch stärker sind als heute, ne?
Ja, logisch. Klar, wenn du am Wachsen bist und militärisch immer stärker wirst, dann macht es wenig Sinn, heute schon anzugreifen. Morgen hast du noch einen Panzer mehr.
Die Frage ist aber auch, ob das so bleibt, ob China immer weiter wächst. Also der heikle Punkt könnte dann kommen, wenn China nicht mehr wächst, wenn sie vielleicht sogar wirtschaftliche Einbrüche haben. Wenn sie auch militärisch schwächer werden und Angst haben, es sonst nicht mehr zu schaffen, die USA als Ordnungsmacht im pazifischen Raum abzulösen, dann könnte dort so eine Entscheidung fallen, jetzt oder nie. Weil morgen sind wir wieder schwächer als heute, also los. Das könnte also der Auslöser für eine militärische Eskalation sein.
Wie groß das Risiko ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt erstmal zur zweiten Konfliktlinie. Eben war es Weltmachtkonflikt China-USA mit dem speziellen Punkt der Inselkette. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Konflikt zwischen China und Taiwan. Da geht es um die Frage der Souveränität oder Nationalität.
Wir haben das ja am Anfang heute schon gehabt. Beide haben sehr lange gesagt, es gibt ganz klar nur ein China. Das ist das Ein-China-Prinzip. Könnte ja alles fein sein soweit, nur dass eben beide Seiten sagen, ein China unter meiner Führung, mit meinem politischen System, zu meinen Regeln. Und beides geht ja nun nicht auf einmal quasi.
Und das ist alles so ideologisch aufgeladen. Das hat so viel mit Identität und mit Geschichte zu tun. Das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Ich fange mal mit China an. Da muss man das ganze Thema Taiwan vor dem Hintergrund der Opiumkriege und der Weltkriege sehen. Also da gehen wir jetzt wirklich 150 Jahre zurück. China war über mehrere tausend Jahre ja die unangefochtene Weltmacht. Und nachdem die Europäer ganz lange technologisch auch ganz weit hinter China hinterhergehängt sind, also denkt man nur ans Papier, ans Schwarzpulver, was alles Europa da so kopiert hat aus China, drehte sich das denn im 19. Jahrhundert. Und dann kamen die Briten und bezwangen China in den beiden Opiumkriegen militärisch. Einmal 1840 und dann einmal so 1860. Und 1895 besiegte dann Japan China in einem Krieg. Da fiel dann auch die Insel Taiwan an Japan. So. Und im Zweiten Weltkrieg waren Teile Chinas von Japan besetzt. Also diese 100 Jahre Niederlage gegen die Briten, Besatzung durch Japan, die sind so tief in das Gedächtnis Chinas eingebrannt heute. Ich habe ehrlich gesagt für mich auch immer schon so gedacht, diese letzten 100 Jahre sind eigentlich die Anomalie, die Normalität, wenn wir uns die letzten 5000 Jahre anschauen. Was? China ist die absolute Supermacht und nur in den letzten 100, 150 Jahren waren sie es nicht.
Ja, und genau darauf bezieht sich auch die chinesische Regierung. Vor 2 Jahren hat China ein sogenanntes White Paper zur Taiwan-Frage veröffentlicht. Darin schrieben sie von den 5000 Jahren und der Leidensperiode ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da steht dann zu Taiwan wörtlich: Dass wir bis heute nicht wieder vereinigt sind, ist eine Narbe der chinesischen Nation. Wir ChinesInnen auf beiden Seiten sollten zusammenarbeiten, um die Wiedervereinigung zu erreichen und die Wunden zu heilen.
Eine Leidensperiode steht da wörtlich und eine Wunde, die nur verheilen kann, wenn Taiwan wieder zu China gehört. Das ist die Erzählung, die in China so stark ist. Die Taiwan-Frage als Teil einer Leidensperiode, die überwunden werden muss. Da kann es ja eigentlich nur die eine Lösung geben, die Wunde schließen, die Narbe verschwinden lassen. Erst wenn Taiwan wieder bei uns ist, haben wir diese Leidensperiode endgültig hinter uns gelassen. Da ist eigentlich kein großer Spielraum mehr für Kompromisse. Diese Erzählung ist auch nicht neu, die gibt es seit Jahrzehnten. Aber unter dem jetzigen Präsidenten Xi Jinping wird sie allerdings mit viel größerem Druck verfolgt.
Mal kurz zur Aussprache. Also wir können jetzt halt kein Chinesisch, ne? Es tut uns mega leid, wenn wir das jetzt irgendwie so vollkommen falsch aussprechen. Wir geben so unser Bestes, aber kann mir vorstellen, für MuttersprachlerInnen kann sich das auch grausam anhören.
Ja, aber weißt du, dass ich tatsächlich mal angefangen habe, Chinesisch zu lernen? Ganz im Ernst.
Boah, wirklich?
Ja, ja.
Wann?
Ich meine, ich bin völlig gescheitert, aber das war so kurz vor der Geburt von meinem ersten Sohn, also so 94 war das. Und da wollte ich ernsthaft Chinesisch lernen, weil ich war da viel so in Wissenschaftskritik unterwegs, bin ja Biologe. Und da hieß es immer, naja, in China gibt es einen ganz anderen Zugang. Um den zu verstehen, muss man aber die Sprache können. Da habe ich gedacht, okay, dann fängst du mal an, ein bisschen zu lernen. Aber das ist nach 3 Monaten gescheitert, weil die Sprache ist echt schwierig. Das Einzige, was ich noch weiß, ist Ipima.
Was heißt Ipima?
Da steht ein Pferd.
Na, das ist ja...
Hilft uns heute nicht weiter.
Ein hilfreicher Satz. Aber hattest du dann wirklich vor, wissenschaftliche Texte so auf Chinesisch, sag ich auch schon Chinesisch, auf Chinesisch zu lesen oder wie?
Nee, das war eine dumme Idee. Aber ich bin wirklich dann, also habe mich da eingeschrieben und war an der Uni in Hamburg für 3 Monate und habe da immer zugehört. Also, weil diese chinesische Sprache hat ja so verschiedene Tonhöhen. Ne? Also du kannst sagen Ma oder nach unten Ma oder nach oben oder dann gibt es so verschiedene Tonhöhen. Und die überhaupt mal rauszuhören, ich bin so unmusikalisch, ich bin daran schon gescheitert.
Ja, das hat mir ein Freund, der auch gerade ein bisschen Chinesisch lernt, versucht immer zu erklären. Und ich habe eigentlich überhaupt nichts verstanden, was das mit den Tonhöhen auf sich hat. Okay, aber wir geben unser Bestes. Sorry, wenn manche Aussprachen ein bisschen leiden heute.
Stefan Thome hat uns gesagt, dass früher in China in Bezug auf Taiwan immer das Prinzip der strategischen Geduld galt. Ja, es braucht die Wiedervereinigung. Ja, die Wunde muss geheilt werden. Aber das muss nicht in dieser Generation gelöst werden. Strategische Geduld, ich finde das ein super Begriff übrigens. Und als Prinzip finde ich es auch super. Xi Jinping hat jetzt aber gesagt, dass das noch während seiner Amtszeit passieren wird. Und das muss man echt ernst nehmen. Auch Felix Li sagt, Xi hat dieses Ziel und man muss es total ernst nehmen. Taiwan ist deshalb eben auch so eine ganz heiße Kartoffel in der chinesischen Politik.
Ja, und wie gesagt, die deutsche quasi Botschaft in Taiwan muss Taipei heißen und darf auf keinen Fall den Namen Taiwan tragen. Vor 2 Jahren hat Litauen mal richtig Stress mit China bekommen. Ja. Weil da Taiwan eine Quasi-Botschaft in Litauen errichtet hat und sie haben es offiziell Taiwan Office genannt und eben nicht, wie sonst üblich, Taipei Office. China hat damit voller Härte auch mit Wirtschaftssanktionen gegen Litauen zugeschlagen und das macht nochmal deutlich, wie zentral wichtig die Taiwan-Frage für die chinesische Führung ist, aber ich finde auch ein bisschen so, die wirken ja echt so wie so beleidigte Kinder dann, ne?
Ja, es ist eben zentral wichtig, ne, für diese Identität und diese Leidensperiode loswerden und wieder komplett alles zu bestimmen. Das ist so zentral wichtig. Ja, aber es hört sich ein bisschen albern an für unsere Ohren. Ne? Aber die Frage ist ja, was das jetzt heißt. Felix Lee meinte zum Beispiel, dass es überhaupt nicht bedeuten muss, dass sie dieses Ziel der Wiedervereinigung auch militärisch verfolgen. Und brachte denn wieder Sun Tse ins Spiel. Einkreisen, unterwandern, Lücken füllen, wirtschaftlich einbinden. Es gehört eben auch zu Sun Tse, so eine militärische Bedrohung aufzubauen. Das heißt noch lange nicht, dass es auch dazu kommen muss. Er sieht diese Strategie aktuell im vollen Gange und erzählte dann eine super spannende Geschichte von einer winzigen Insel namens Kinmen.
Kinmen gehört zu Taiwan, liegt aber direkt nur wenige Kilometer vor der chinesischen Küste. Da leben so rund 130.000 Menschen. Direkt gegenüber liegt die Millionenstadt Xiamen. Felix Lee sagt, da hat die Sun Tse-Strategie von China schon voll funktioniert. Da gibt es enge Verbindungen. Viele der Fischer von Kinmen haben Immobilien in Xiamen. Der Strom für Kinmen kommt aus China und ein schönes Beispiel für die Sun Tse-Strategie ist eine Brücke. Im letzten November hat China einfach verkündet, dass sie jetzt auf ihrer Seite schon mal angefangen haben, eine Brücke nach Kinmen zu bauen.
Und in Kinmen will die große Mehrheit der Menschen natürlich diese Annäherung. Kinmen ist selbst eher so ein bisschen ländlich und musste in den letzten Jahrzehnten ansehen, wie direkt gegenüber auf dem Festland die absolute Megametropole Xiamen entstand, während sie sich kaum weiterentwickelt haben. Klar, von Taiwan aus gesehen sind sie halt eine ganz kleine Provinz irgendwo am Rand, diese Insel Kinmen. Deshalb wollen viele Menschen in Kinmen eine noch nähere Anbindung ans Festland, während die Regierung in Taiwan das komplett ablehnt.
Hier müssen wir nochmal einen kleinen Einschub zur Politik in Taiwan machen. Es gibt 2 große Parteien, die KMT und die DPP. Die KMT, das sind die Kuomintang. Die Kuomintang waren es, die 1949 nach der Niederlage in der chinesischen Revolution nach Taiwan sind und dort über viele Jahrzehnte sehr autoritär regiert haben. Sie haben immer noch an dem Ein-China-Prinzip festgehalten. Sie sahen sich immer noch als die einzigen und wahren Erben des chinesischen Reichs. Heute ist die KMT Teil des demokratischen Parteiensystems in Taiwan. KMT steht also für das Ein-China-Prinzip. Die andere große Partei in Taiwan ist die DPP und die steht eher für ein unabhängiges Taiwan. Die Präsidentschaftswahlen Anfang dieses Jahres hat auch die DPP gewonnen. Das ging auch hier ein bisschen durch die Medien, vielleicht habt ihr das mitbekommen.
Aber auf Kinmen hat natürlich die KMT die sehr große Mehrheit. Sie wollen die Annäherung an China und die wollen auf Kinmen auch eine Volksabstimmung über diese Brücke nach China. Die DPP in der Zentralregierung in Taiwan ist total gegen die Brücke und nennt sie ein, Zitat, trojanisches Pferd mit riesigen Gefahren für die nationale Sicherheit, Zitat Ende. Klar, die sehen auch, diese Brücke ist Teil der chinesischen Strategie des Umarmens, des Einkreisens und der langsamen Vereinnahmung. Zumindest auf Kinmen ist China damit fast am Ziel. Ob sich das so einfach dann auch auf ganz Taiwan übertragen lässt, ist natürlich eine völlig andere Frage.
Vor 15 Jahren war China mit dieser Strategie beinahe schon einen entscheidenden Schritt weiter. Damals regierten die Kuomintang in Taiwan und sie hatten ein Abkommen mit China geschlossen, das auch weitreichende chinesische Investitionen in China erlaubt hätte. Es fehlte nur noch die Ratifizierung durch das Parlament in Taipeh. Daran entzündete sich aber ein sehr breiter Widerstand in Taiwan und es entstand die sogenannte Sonnenblumenbewegung. Ein sehr breiter gesellschaftlicher Protest. Das Abkommen wurde nicht geschlossen und am Ende wurde die KMT bei der nächsten Wahl abgewählt.
Wir haben unsere Expertin jetzt auch gefragt, wie sehen die Menschen in Taiwan und in China denn diese Bedrohung überhaupt? Stefan Tome wohnt seit Jahren in Taiwan, ist mit einer Taiwanesin verheiratet und er sagt, das ist natürlich völlig unterschiedlich. Das gibt tatsächlich wohl schon einige, die ernsthaft überlegen, auszuwandern, weil sie eben die Angst haben, dass China bald angreift. Aber im Großen und Ganzen, sagte, herrscht so eine ziemliche Altersgelassenheit und kaum jemand verfällt noch in Panik, wenn China ein Militärmanöver durchführt. Da heißt es denn, das ist Teil der Kommunikation, das ist so die symbolische Aufrechterhaltung eines Anspruchs. Das wird dann meistens auch gelesen als Teil der Kommunikation mit der eigenen Bevölkerung in China. Seht mal, wir haben unseren Anspruch nicht aufgegeben.
Militärmanöver als Teil einer Kommunikationsstrategie finde ich auch ganz schön verwunderlich. Auf der anderen Seite dreht sich jeder Wahlkampf genau um das Thema. Ne? Also Stefan Thome sagt, dass es kaum ein Rechts-Links-Muster in der Politik Taiwans gibt. Die politische Trennlinie verläuft am Verhältnis zu China. Also wie gesagt, KMT für Annäherung, DPP für Abgrenzung.
Auch Felix Lee hat das mit der Normalität gesagt. Ja, natürlich gibt es eine gewisse Angst, aber die ist im Alltag nicht spürbar. Es wird weiter gebaut, die Immobilienpreise steigen und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass die Menschen auf eine friedliche Zukunft vertrauen, sonst würden sie nicht so viel Geld in Beton investieren. Er meinte, bei den Jüngeren in Taiwan gibt es da schon so ein stärkeres Bedrohungsbewusstsein.
Und zur Wahrnehmung der Taiwan-Frage in China sagt Felix Lee, wenn du da jemanden auf der Straße fragst, bekommst du natürlich zur Antwort, Taiwan gehört zu uns. Und das ist auch die ganz offizielle Sprechregelung. Unter Xi Jinping habe zwar der Nationalismus deutlich zugenommen in China, aber Felix Lee meint, dass der vernünftige Teil der Bevölkerung eigentlich keinen Krieg mit Taiwan möchte. Es gibt auch ganz enge Verbindungen und das ist kulturell schon stark verwoben. In Shanghai gibt es ein ganzes Stadtviertel, da wohnt 500.000 Taiwanesen.
Das ist witzig, das hat auch vor einem Jahr schon mal so ein Kollege vom Rosa-Luxemburg-Büro in Peking mir erzählt. Er sagte, das ist völlig normal in China, dass die taiwanesische Soap-Operas im Fernsehen gucken und so. Also diese gegenseitige kulturelle Durchdringung ist wahrscheinlich sehr intensiv.
Ja, das finde ich auch voll interessant, gerade das mit den Soap-Operas. In Taiwan scheint sich allerdings so in den letzten 20 Jahren schon einiges verändert zu haben. Und es könnte auch Auswirkungen auf künftige Entwicklung haben. Stefan Thome sagt, dass ich in Taiwan mittlerweile so eine eigene Identität entwickelt habe. Und es sind zwar über 97% aller Menschen in Taiwan irgendwann mal vom Festland eingewandert, aber nur weil es mal chinesisch war und weil die Menschen chinesisch reden, ist es noch lange nicht China. Also Stefan Thome sagt da den schönen Satz:
Taiwan ist so chinesisch, wie Australien britisch ist.
Ja, super. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Taiwan schon echt lange vom chinesischen Festland getrennt ist. Er sagt, vor 130 Jahren hat Japan Taiwan besetzt. Und Stefan Thome sagte zum Beispiel, sein Schwiegervater ist japanisch aufgewachsen. Der hat bis zu seinem Tod mit seinen Geschwistern noch japanisch geredet. Dann kamen die Kuomintang und die haben dann ganz autoritär das Japanische, aber auch den einheimischen chinesischen Dialekt verboten, weil die hängen ja dem Ein-China-Prinzip nach.
Aber seit der demokratischen Öffnung vor 30 Jahren gibt es eine Art Taiwanisierung. Ein Bewusstsein dafür, dass man sich durch die lange Trennung vom Festland in eine eigene Richtung entwickelt hat. Also wir in Deutschland kennen das ja auch ganz gut, BRD und DDR. Das waren nur 40 Jahre quasi. Aber auch da haben sich so schon eigene Identitäten nochmal entwickelt.
Ja, super Vergleich. So, das war jetzt die zweite große Konfliktlinie. Die Frage nach der Souveränität zwischen China und Taiwan, die ganz lange eher im Hintergrund köchelte und jetzt aber eine neue Dringlichkeit entwickelt hat. Zum einen, weil Xi Jinping den Zeithorizont deutlich verkürzt hat und zum anderen, weil in Taiwan eine neue Identität am Entstehen ist. So, jetzt kommen wir zur großen Preisfrage. Was heißt das jetzt? Also gibt es nun Krieg? Gibt es keinen? Und da gab es jetzt doch recht unterschiedliche Einschätzungen von unseren Expertinnen.
Ja, und irgendwie scheinen sich alle einig zu sein, dass akut jetzt oder in den nächsten 2-3 Jahren nicht mit einem Angriff Chinas auf Taiwan zu rechnen ist. Es sei denn, Taiwan würde sich offiziell für unabhängig erklären. Das könnte für China dann ein Kriegsgrund sein. Aber damit ist eigentlich auch gerade nicht wirklich zu rechnen.
Mein Eindruck aus unseren Gesprächen ist, je stärker aus so einer chinesischen Perspektive auf den Konflikt geschaut wird, desto unwahrscheinlicher erscheint ein Krieg. Und andersrum, also Stefan Thome zum Beispiel lebt in Taiwan, der sieht aus der taiwanesischen Perspektive schon eine echte Eskalationsgefahr in den nächsten Jahren, also jetzt nicht in den nächsten 2-3, aber so perspektivisch, weil eben diese beiden Stränge aufeinander zusteuern. Der Souveränitätskonflikt mit dem klaren zeitlichen Ziel und auf der anderen Seite der Großmachtkonflikt, weil der Zugriff auf Taiwan im militärischen Wettbewerb mit den USA ein echter Gamechanger wäre.
Ja, Felix Lee sieht es nicht ganz so stark. Also ja, der Militärschlag sei eine Option, aber eher als Bedrohungspotenzial. Denn China weiß, wenn sie Taiwan angreifen, wäre der Verlust für China riesig. Sie wollen zum einen halt auch kein zerstörtes Taiwan. Eigentlich wollen sie auch keine TaiwanesInnen töten, weil das sind ja aus ihrer Sicht ChinesInnen.
Und Mechthild Leutner, die China-Expertin an der FU Berlin, glaubt gar nicht, dass es zum Krieg kommen wird. Auch wieder mit dem Verweis auf Sun Tzu und den zentralen Grundsatz, dass der beste Krieg immer der ist, den man gar nicht führen muss. Selbst wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklären würde, wäre China in einem großen Dilemma, sagt Mechthild Leutner. Denn wenn sie reagieren, wird es auf jeden Fall negative Konsequenzen haben. Es werde mit Sicherheit keinen schnellen Sieg geben. Selbst wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklären würde, wäre China im riesigen Dilemma, sagt Mechthild Leutner. Denn wenn sie reagieren, wird es auf jeden Fall negative Konsequenzen haben. Einen schnellen Sieg kriegen sie da mit Sicherheit nicht.
Außerdem haben auch alle darauf verwiesen, dass natürlich auch die USA hier keine ganz so unschuldige Rolle spielen, wie sie immer tun. Die USA arbeiten ganz strategisch daran, den Status quo, also das friedliche Nebeneinander von China und Taiwan zu untergraben. Damit meine ich jetzt nicht, dass die USA den Krieg um Taiwan wollen, aber jeder Stellvertreterkonflikt, der China schwächt und Chinas Ansehen in der Welt schadet, ist halt ein Gewinn für die USA, ne? Und deshalb auch die regelmäßigen Provokationen, Besuche hochrangiger PolitikerInnen und ähnliches.
Und Mechthild Leutner zog da einen ganz spannenden Vergleich. Natürlich empfindet China Militärmanöver der USA oder der Briten im Südchinesischen Meer als Provokation. Man soll sich das nur mal andersrum vorstellen. China würde gemeinsam mit Brasilien und Venezuela ein Manöver im Golf von Mexiko durchführen. Da möchte ich mal die deutschen Medien erleben und die Amis erst recht.
Das stimmt, das ist ein guter Vergleich. Also was meinst du denn, Jan, für wie hoch schätzt du jetzt die Kriegsgefahr ein?
Ehrlich gesagt mache ich mir nach diesen ganzen Gesprächen, die wir jetzt für diese Folge geführt haben, etwas mehr Sorgen als vorher. Bislang dachte ich immer, okay, die Frage wird schon lange zwischen beiden Seiten pragmatisch gehandhabt, es gibt einen Status quo. Warum sollte jetzt China was eskalieren? Die können doch nur verlieren. Gerade ein Land wie China, das so extrem vom Welthandel abhängt, ist Krieg doch Gift. Ich hatte immer das größere Problem bei den Provokationen durch die USA gesehen, die natürlich aus Eigeninteresse, was du gerade gesagt hast, den Konflikt noch weiter anheizen wollen. Vielleicht wollen die das auch, aber nach allem, was wir heute jetzt hier besprochen haben, denke ich, dass der Status quo im Moment tatsächlich auch von China und von Taiwan aus langsam ins Wanken gerät. Also der enge Zeithorizont von Xi Jinping und die kulturelle Entwicklung in Taiwan, beides stellt den Status quo ja in Frage. Also meine größte Angst liegt in dem, was wir am Anfang gesprochen haben, diese Inselkette vor der chinesischen Küste und der extreme militärstrategische Nutzen für China, wenn sie Taiwan kontrollieren. Das macht mir Sorgen, weil solche militärischen Überlegungen, die sind oft so zementiert und haben so einen starken Einfluss auf die Politik, dass es dann bald schon gar keine Luft für Kompromisse mehr gibt. Also wenn China echt Angst hat, von den USA angegriffen zu werden und wenn sie denken, sie brauchen unbedingt die Atom-U-Boot-Flotte im Pazifik, dann kann es ganz schnell zum Punkt kommen, wo sie sagen, ohne Taiwan sind wir verloren, greifen wir es an.
Ja, das Problem, das hatten wir schon öfter hier in Disarm, also so ein rein militärischer Blick auf Probleme verstellt die Perspektiven auf dann eben auch friedliche Lösungen. Aber Jan, was denkst du denn, wo könnten hier die friedlichen Lösungen liegen?
Ja, also so richtig gute Ideen habe ich dafür nirgendwo gefunden. Ich musste da aber jetzt in den letzten Tagen häufiger an den Kalten Krieg und die Entspannungspolitik zwischen Ost und West damals denken. Da gab es ja ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Die Sicherheitsinteressen der jeweils anderen Seite muss man ernst nehmen, wenn man eine militärische Eskalation vermeiden will. Also die Sowjetunion musste die Atomraketen von Kuba zurückziehen 1962, weil klar war, das verletzt so derart das Sicherheitsinteresse der USA, dass sie in Kriegsfront wären. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier im Podcast schon erzählt habe von Egon Bahr und was strukturelle Nichtangriffsfähigkeit heißt. Ich erzähle das mal ganz kurz, weil das könnte auch ein Beispiel dafür sein, was ginge zwischen China und Taiwan in den USA und dieser Perlenkette. Also Egon Bahr, das war die linke Hand von Kanzler Willy Brandt damals, Anfang der 70er Jahre, der hat diese ganze Entspannungspolitik gemacht. Und dann gab es den einen Moment Anfang der 70er, wo die NATO entschieden hat, die Bundeswehr soll auf 500.000 Mann aufgestockt werden. Da hat die Sowjetunion gesagt, das ist zu viel, das bedroht uns in unserer Sicherheit, damit könnt ihr sofort in die DDR einfallen. Ja, und dann haben sie halt im Zuge dieser Entspannungspolitik überlegt, was können wir tun? Dann sagt Egon Bahr, da ist er damals zu seinem Verteidigungsminister George Leber gegangen und hat gesagt, was sollen wir tun? Und nach 2 Wochen kam George Leber zurück und hat gesagt, pass mal auf, wir schlagen denen vor, wir bauen alle unsere Feldlazarette ab und wir bauen unsere Brückenlegekompanien ab. Und dann sagt Egon Bahr, hat er Gromyko, den damaligen sowjetischen Außenminister, angerufen. Und der hat nur gesagt, da muss ich meine Generäle fragen. Und nach 2 Wochen kam die Antwort, alles okay, machen wir so. Und der Hintergrund ist, weil wenn du keine Brückenlegekompanie hast, dann kannst du ein anderes Land nicht überfallen. Also ich weiß nicht, ne? Fällst du ein in die DDR und die DDR-Armee flüchtet meinetwegen, dann sprengt sie hinter sich alle Brücken und du kommst nicht rüber, wenn du keine Brückenlegekompanien hast. Das heißt, um dein eigenes Land zu verteidigen, brauchst du vielleicht 500.000 Leute, aber ohne diese Feldlazarette, ohne diese Brückenlegekompanien kannst du auf dem fremden Territorium nicht kämpfen. Das hat den Sowjets damals die Sicherheit gegeben, okay, die können uns nicht angreifen, selbst wenn sie auf 500.000 Leute gehen. Und diese Logik, also immer mitzudenken, was bedroht den anderen und wie kann ich dem anderen diese Angst nehmen, wie kann ich ihm die Sicherheit geben, dass ich ihn nicht bedrohe, so müssen wir doch heute drüber nachdenken. Und da hatte ich so den Gedanken, das ist aber echt ein dummer Gedanke, nur von mir selbst, den habe ich auch mit niemandem diskutiert. Aber also wenn es für China militärstrategisch so ein Nachteil ist, dass sie keinen direkten Zugang zur Tiefsee haben, ja, warum organisiert man den nicht? Warum gibt es da nicht einen Inseltausch? Ich meine, ja, auch Deutschland hat mal Helgoland gegen Sansibar getauscht. Also warum gibt es da nicht irgendeinen Vertrag? Man mietet da was, wie auch immer. Also dass es tatsächlich einen Stützpunkt von China weiter draußen gibt, auf einer dieser Inseln, egal ob nun Taiwan oder philippinisch oder japanisch oder was auch immer, dann könnte man das von China empfundene Sicherheitsdefizit wegbekommen. Ich meine, ich bin jetzt kein Freund von militärischen Stützpunkten und so, aber ich meine, wenn es hilft, einen Krieg zu vermeiden, wäre das doch eine gute Lösung, oder?
Ja, ich finde das interessant, diesen Gedankengang, und könnte mir das auch durchaus vorstellen. Und bin mal gespannt, vielleicht entwickelt sich ja in diese Richtung. Das wäre ja auf jeden Fall besser als ein Krieg, sagen wir mal.
Wie gesagt, ist erstmal nur eine dumme Idee, aber die kam mir halt. Wenn man nicht möchte, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer wird, dann braucht man so richtig pragmatische Lösungen. Das hatten die damals in der Entspannungspolitik kapiert, vielleicht geht es heute ja auch.
Ich habe das Gefühl, das gibt es in letzter Zeit einfach auch ein bisschen zu wenig, ne? Diese nicht-militärischen Lösungen sind gerade nicht so Trend in der weltweiten Politik, hat man das Gefühl.
Nee.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, bin aber auch ein bisschen skeptisch, ob die USA und andere bereit sind, sich in der Region auf solche Kompromisse einzulassen. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich meine, das Südchinesische Meer ist halt schon sowas von wichtig. 2/3 des gesamten Welthandels geht da durch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach extrem viel. Und wer das kontrolliert, kann viel Druck ausüben. Und deshalb wird es eben auch mit so harten Bandagen umkämpft. Und damit sind wir beim 3. großen Punkt unserer heutigen Folge, die Mikrochips und Halbleiterindustrie.
Wusstet ihr, dass 90% der modernsten Chips in Taiwan hergestellt werden? Weltweit? Da gibt es eine Firma namens TSMC. Und die sind zum Beispiel die einzigen auf der ganzen Welt, die die Chips für die iPhones herstellen können. Und Mikrochips sind ja nicht ein Produkt unter vielen, sondern das ist aktuell wahrscheinlich einer der wichtigsten wirtschaftlichen Sektoren überhaupt. Ohne Chips läuft nichts. Das gilt für Waffensysteme, das gilt für iPhones, das gilt für alle möglichen anderen Produkte, von eurem Staubsauger bis zu was weiß ich nicht. Und damit entscheidet natürlich auch der Zugriff auf die Chips darüber, wie wirtschaftlich konkurrenzfähig eine Firma oder ein Land ist.
Ja, ich meine, dieses Riesending mit den Chips, das war ja auch so während Corona, ne? Also ich erinnere mich noch, ich habe genau in der Zeit ausgerechnet einen Laptop gebraucht und die sind dann so super, super teuer geworden,
ja,
weil es so eine Knappheit an Chips gab.
Ja.
Ja, und diese kleinen Mikrochips, die könnten einen großen Einfluss auf die mögliche militärische Eskalation zwischen China und Taiwan haben. Möglicherweise könnte es genau diese Chipindustrie sein, die einen Krieg verhindern könnte. Die Experten sprechen da von einem Silicon Shield, einem Schutzschild. Bevor wir darüber sprechen, aber noch ein kurzer Hinweis. Mehr über Chipindustrie erfahrt ihr im Podcast Wohlstand für alle. Da haben wir uns auch schlau gemacht. In ihren Folgen 198 und 201 geht es um die Halbleiterindustrie, um China und Taiwan und welche unfassbar große wirtschaftliche Bedeutung das eben auch hat.
Da wird auch vom Chipkrieg gesprochen, aber mehr im ökonomischen Sinne und wie die USA und China gerade versuchen, selbst wieder eine Halbleiterindustrie aufzubauen. Wichtig für uns heute ist, China und die USA und der ganze Rest der Welt sind heute vollkommen abhängig von Taiwan und der TSMC. Felix Lee sagte auch, dass das nicht einfach nur eine Firma ist, deren Produktion man dann einfach mal nachbauen könnte. Da ist in Taiwan in den letzten 30 Jahren so ein ganzer Mikrokosmos von Zulieferfirmen entstanden mit unfassbar viel Wissen und Erfahrung. Das kann niemand einfach mal so nachmachen. Und deshalb wird Taiwan hier auf einige Zeit auf jeden Fall noch ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Auf der anderen Seite ist TSMC auch komplett abhängig von Zulieferungen aus dem Ausland, also Rohstoffe, Maschinen und Chemikalien, kommen zu 90% aus den USA, Japan und der EU, sagt Stefan Thome. Insofern ist es überhaupt gar keine Option für China, einfach Taiwan zu übernehmen und dann selbst TSMC zu kontrollieren, weil natürlich alle Lieferungen aus dem Ausland stillstehen würden und TSMC so gar nicht mehr produzieren könnte.
Also, China braucht unbedingt die Chips aus Taiwan, können sie aber nicht selbst herstellen. Vor allem würden die Fabriken einen Krieg in Taiwan wohl kaum heil überstehen. Und aus dieser Überlegung kommt der Begriff des Silicon Shields. Die zentrale Bedeutung von TSMC ist ein Schutz für ganz Taiwan, denn China würde sich mit einem militärischen Angriff komplett selbst ins Knie schießen. Silicon Shield.
Das hört sich irgendwie erstmal beruhigend an und auch ziemlich logisch. Aber ob es dieses Schutzschild wirklich gibt, darüber scheinen die Meinungen weit auseinander zu gehen. Stefan Thome erzählt, dass er für sein Buch mit mehreren Experten in den USA gesprochen hat und die hätten das alle eher so verneint, mit einer ganz überzeugenden Begründung. Xi Jinping habe in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass wirtschaftliche Überlegungen für ihn eher zweitrangig sind, wenn es um wichtig politische Ziele geht. Felix Lee tendiert eher dazu, dass TSMC im Moment einen Schutz für Taiwan darstellt, aber der sei nicht unbedingt von Dauer. Klar, das lässt sich alles nicht so einfach nachbauen, aber es ist auch kein Hexenwerk. Also so in 10, 20 Jahren weitergedacht, kann es schon sein, dass andere Länder die neuesten, gefragtesten, tollsten Chips bauen können. Felix Lee meinte auch, in Taiwan weiß man, dass es nicht so ewig hält, ne, dieses Schutzschild durch Chips.
Ich finde das trotzdem erstmal beruhigend. Wie gesagt, die Bedeutung von Mikrochips für die Wirtschaft ist so riesig. Und bei allen Überlegungen zu Taiwan, ob das nun das Militärstrategische ist oder die historische Wunde, China wird sich wirtschaftlich nicht selbst ruinieren. Da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Deshalb, um jetzt nochmal auf die Frage der Kriegsgefahr zurückzukommen, so ganz aktuell und für die nächsten Jahre bin ich noch beruhigt. Und dann mal schauen, wer in 10 Jahren dann wirklich Chips herstellen kann und wer nicht.
Ja, wir kommen zum Ende unserer Folge und das war jetzt ja auch schon relativ viel Input. Wir möchten uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, natürlich bei Stefan Thome, Felix Lee, Janan Kuss und Mechthild Leutner, die sich so viel Zeit für unsere Fragen genommen haben und von denen wir unglaublich viel lernen konnten.
Ja, Janan Kuss, das hatten wir noch gar nicht erwähnt gehabt, die ist für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Büro in Peking und dort für China-Fragen zuständig. Mit der haben wir auch lange gesprochen vor dieser Folge. Danke dir nochmal, Janan.
So Jan, ich möchte dich jetzt fragen, wie immer, was nimmst du mit heute?
Ich glaube, zuallererst Sun Tzu. Also dass alle, mit denen wir gesprochen haben, kommen automatisch auf Sun Tzu zu sprechen. Das scheint so ganz zentral wichtig für das Denken in China zu sein. Das war mir so nicht klar und muss man, glaube ich, immer mitdenken, wenn es da um Strategie und Taktik geht.
Ja, das stimmt. Das hat sich heute wirklich durch die ganze Folge durchgezogen. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, dieses Buch doch mal vielleicht ganz zu lesen.
Oder wenigstens ein paar Zitate. Du brauchst im Internet nur so ein Ziel, Kunst des Krieges, dann werden dir ganz viele super Zitate angezeigt. Das ist schon echt nett. Und du, was ist dein Hauptpunkt für heute?
Naja, also ich glaube so diese Perlenkette von Inseln, ne? Also die China von der Tiefsee abtrennen, das wusste ich nicht. Das fand ich auch wirklich so voll lustig, als ich das so zum ersten Mal dann gehört hatte, ne? Wie man so direkt auf Google Maps schaut. Weil, also bei mir zumindest war es einfach so geografisch nicht so klar.
Nee, mir auch nicht.
Ja, das ist so ein bisschen wie an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein, ja. Oder? Da liegt auch eine Inselkette vor der Küste vom Festland.
Genau. Und das von ihr, genau, vom Festland aus siehst du dann nur Watt und den Unterschied macht dann St. Peter-Ording. Wenn dir das gehört, dann kannst du bis nach Kanada gucken. Das ist ein bisschen ähnlich. Also für mich ist noch ein wichtiger Punkt, den ich mitnehme. Also in dieser ganzen Ukraine-Debatte hört man ja ganz oft, wenn Russland in der Ukraine damit davonkommt, dann ist das doch die Ermutigung, dann kann China jetzt auch Taiwan überfallen. So. Und dieser Zusammenhang ist völlig Unsinn. Wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass Russland in der Ukraine da einfach so davonkommt und sich das einverleiben kann, aber Ich habe jetzt gelernt, dass diese ganze Frage, warum oder warum nicht China Taiwan überfällt oder nicht, hat so viele eigene innere Logiken, dass da spielt, was Russland in der Ukraine macht, überhaupt gar keine Rolle. Da bin ich mir ganz sicher mittlerweile.
Ja, das finde ich auch voll spannend. Manchmal frage ich mich dann auch, wie es zu solchen Diskursen quasi bei uns in Deutschland wieder kommt, weil das hat man ja wirklich eine Weile so in Dauerschleife quasi gehört.
Mhm, ja.
Jan, ich möchte dich dann noch so zum Abschied fragen, was denkst du denn jetzt? Wie sieht's aus? Wie ist dein Gefühl? Bist du nach dieser Folge besorgter oder weniger besorgt, ob es in der Region bald zu einem Krieg kommt?
Na, ich bin doch schon ein bisschen besorgter, wie ich das gesagt habe, weil sich eben auf beiden Seiten Dinge verändern und deswegen so dieser ruhige Status quo der letzten Jahrzehnte vielleicht gar nicht mehr so ruhig bleibt. Aber ich bin auch eigentlich optimistisch, weil niemand von den Experten gesagt hat, das steuert ganz klar auf einen Krieg zu. Und es gibt noch Handlungsoptionen. Jetzt ist eben die Frage, ob sie genutzt werden oder nicht. Das ist jetzt unser Job hier in Deutschland, als politische Bewegung dafür zu sorgen, dass da die richtigen Weichen gestellt werden.
Dann würde ich gerne so zur Anekdote übergehen und da frage ich doch mal direkt, warst du denn etwa auch schon in China?
Tatsächlich war ich das. Das war auch eine,
boah, das ist ja Wahnsinn.
Eine ganz tolle Reise. Das fing an, ich war ja bei den Vereinten Nationen als Biowaffeninspektor und direkt neben mir saß ein chinesischer Experte und ich war da ja als Biowaffeninspektor, dann haben wir so geredet und da ist es mir erst so klar geworden, dass im Zweiten Weltkrieg Japan in China ganz viel Biowaffen eingesetzt hat und auch so ein Forschungszentrum hatte, wo die Menschenversuche gemacht haben. Also alles unvorstellbar grauenvoll. Und der hat dann gesagt, komm vorbei, guck's dir an. Und dann habe ich das gemacht. Also dann, als ich weg war bei den Vereinten Nationen, bin ich für das Greenpeace-Magazin hingefahren, habe eine Reportage geschrieben und bin dann da wirklich in der Provinz irgendwo hinter Shanghai gewesen. Und da sind echt noch Menschen, die so über 80 waren, die bis heute immer noch offene Wunden an den Beinen hatten von den damaligen Biowaffenangriffen. Es war total eindrucksvoll. Ich habe da ein ganz schönes Stück drüber geschrieben im Greenpeace-Magazin, ist aber leider hinter der Paywall. Ich habe es auch nirgendwo anders offen im Internet gefunden. Aber wen es interessiert, kann mich dazu mal anschreiben. Das war wirklich super spannend. Und da habe ich auch das IPMA gelernt. Da bin ich nämlich mit ein paar Greenpeace-Kolleginnen dann zur Mauer gefahren, zur großen Mauer. Und dann stand da ein Pferd und dann habe ich das gesagt. Und die so, ey, du kannst ja Chinesisch.
Boah, das hört sich nach mega der spannenden Reise an.
Ja,
und
voll.
Toll, da bin ich ja, ne, als Journalistin, die oft Recherchereisen macht, direkt ein bisschen, neidisch ist das falsche Wort, aber das finde ich auf jeden Fall auch super spannend. Und da werde ich dich jetzt auch nach der Aufnahme noch ein bisschen, glaube ich, drüber ausquetschen und auf jeden Fall auch nach diesem Text fragen.
Genau, gut, damit sind wir jetzt vorbei für heute und wir freuen uns immer sehr über Feedback. Kommt auch jetzt regelmäßig was rein, also wirklich ganz toll, freut uns immer und auch Vorschläge. Einen Vorschlag werden wir wahrscheinlich beim nächsten oder übernächsten Mal auch dann übernehmen, werden wir dann sagen. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt ihn gerne per E-Mail an uns an disarm@rosalux.org. Und nicht vergessen, lasst gern überall 5 Sterne oder ein Abo da, schreibt eine Rezension und macht das gerne auch auf 3 Kanälen, weil das hilft uns natürlich bei unserer Verbreitung. Linda findet ihr bei Insta und Twitter als Linda Peikert in einem Wort. Ich bin bei Blue Sky unterwegs als Van Aken in einem Wort.
Ja, vielen Dank und dann bis nächsten Monat.
Tschüss.